Und zwar da, wo ich sagen muss, jeden Tag erreichen uns Nachrichten, die uns erschüttern. So auch letzte Woche. Ich greife nur mal zwei Nachrichten raus. Da werden 21 Flüchtlinge aus dem Iran, dem Irak und Afghanistan auf der B14 rausgelassen. Unserer B14, allerdings in der Oberpfalz. Einfach so ausgesetzt. Irgendwer hat seinen Reibach gemacht und sagt so, tschüss. 5 Kinder darunter im Alter zwischen 2 und 7. Das weitere Schicksal ist denen doch egal. Oder Deutschlandfunk letzten Montag. Da berichtet er vom Sklavenhandel in Libyen. Die 34-jährige Sonja sagt, Gott allein weiß, was ich durchgemacht habe. Oder wir, nicht ich nur, wir. Man kann das nicht beschreiben. Es ist zu schlimm. Sie kommen und schlagen dich. Es gibt oft nichts zu essen. Man sitzt da fest. Sie vergewaltigen die Frauen. Nur mit Gottes Hilfe bin ich hier angekommen. Mit hier meint sie Aberdjan an der Elfenbeinküste. Das sind jetzt nur zwei Nachrichten, die diese vielen endlosen Fragen, die wir immer wieder haben, aufwerfen. Und niemand kann diese abertausend ungelöste Fragen beantworten. Niemand. Niemand. Mich tröstet es ungemein, was wir da eben gerade gehört haben von Johannes, dem Apostel. Mundtot wollte man ihn machen, der römische Kaiser Domitian damals. Er war übrigens der Erste in Rom, der sich offiziell Gott der Herr nennen ließ. Dieser Domitian hat Johannes auf die Insel Patmos verbannt, ihn abgeschoben, ihn kaltgestellt, ihn ausrangiert. Und dieser Johannes hatte jetzt diese Vision, die wir eben gerade gehört haben. Was Johannes hier sieht und was er hier hört, das ist atemberaubend. Und das ist letztlich für die, die leiden müssen, unendlich tröstlich. Denn angesichts dieser tausenden von Fragen ungelöster Art ist das Wahnsinn, was wir hier hören, etwas Herrliches. Wir blicken hier in den Himmel. Das fängt schon in Offenbarung 4, Vers 1 an. Da heißt es, er, Johannes, sah im Himmel eine Tür offen stehen. Und dann erzählt er, dieselbe Stimme, die sich zuvor wie eine Posaune angehörte, hatte, sprach zu mir, komm, wir werden dir zeigen, was noch geschehen muss. Und im selben Augenblick sah ich im Geist einen Thron im Himmel, auf dem jemand saß. Johannes darf also sehen, wer wirklich Herr ist und wozu es sich lohnt, zu leben und auch zu sterben. Dort in der Gegenwart Gottes ist eine unglaubliche Freude, ein Jubel, ein Glanz, eine Würde. Wir können uns das nicht schöner und größer und herrlicher vorstellen. Dietrich Bonhoeffer hat es mal so ausgedrückt. Nicht unserer Hoffnungen werden wir uns einst schämen, sondern unserer ärmlichen, ängstlichen Hoffnungslosigkeit, die Gott nicht zutraut, die in falscher Demut nicht zugreift, wo Gottes Verheißungen gegeben sind. Ich möchte, dass wir zugreifen, dass wir das zu Herzen nehmen, was wir da gerade an großen, beeindruckenden Worten aus der unbeschreiblichen Welt Gottes gehört haben. Vor allem lasst uns das eine festhalten. Die Offenbarung, aus der wir hier ein ganzes Kapitel fast gehört haben, ist ein Trostbuch. Ein Trostbuch besonders für die, die fast ihren Glauben verloren haben, die angefochten sind, die in Gefahr stehen, gar nicht mehr, ja, zu wissen, wozu sie leben, weil sie so leiden müssen. Die eben leiden darunter, dass der Mensch manchmal zur Bestie wird. Und wir sehen, es ist so, Gott hat uns eben nicht als Marionetten geschaffen, sondern wir können Gutes wirken, aber leider ist es oft auch böse. Gott wollte jedenfalls damals, und er will uns heute am 1. Advent 2017 zeigen, für wen und für was es sich zu leben lohnt. Ich möchte diesen Text aus der Offenbarung, den ich jetzt nicht nochmal vorlese, aber den wir jetzt hier einfach mal sehen, und ihr könnt den immer wieder mal mitlesen, ich werde daraus immer wieder mal zitieren. Ich habe die Übersetzung Neues Leben gewählt. Ich möchte diesen Text gliedern in drei Abschnitten mit einem Lied. Ja, es war das Lieblingslied meiner Mutter. Der erste Punkt: Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ja, es gibt so unendlich viele Fragen, die wir nicht beantworten können. Und Johannes, ich habe es schon erwähnt, er war selbst ein Leidgeprüfter. Man hat ihn in die Verbannung geschickt. Er war schon hohen Alters und er hätte dieser jungen, aufstrebenden Gemeinde in Ephesus ja gute Dienste tun können. Und was macht man? Man nimmt ihn einfach weg, diesen erfahrenen, gestandenen Mann. Und Johannes lässt sich wegnehmen. Er lässt sich von Gott führen, obwohl er wahrscheinlich auch nicht wüsste: Mein Gott, warum traust du mir das auf diese alten Tage, die ich habe, noch zu? Er bleibt Gott treu. Er weiß, Johannes, nicht sein Dienst für Jesus, sondern seine Gemeinschaft mit Jesus ist sein Ein und Alles. Johannes erzählt in Kapitel 1, Vers 9, ich bin Johannes, euer Bruder. Wir sind in Jesus verbunden. Durch ihn leiden wir gemeinsam, hoffen auf das Reich Gottes und warten geduldig und standhaft. Man hat mich auf die Insel Patmos verbannt, weil ich das Wort Gottes verkündigt und von Jesus erzählt habe. Da bin ich drüber gestolpert und habe gedacht, erzählt habe? Johannes erzählt noch immer von Jesus. 2000 Jahre später ist er immer noch Verkündiger von Jesus. Gottes guter Geist hat ihn in diesem Kapitel, wenn ihr so wollt, in den himmlischen Thronsaal, der unvergleichlich schöner ist, ist ja nur ein ganz Mini-Abbild, hier vorne. Danke aber für die Deko, auch außenrum für die herrliche Adventsdeko, einfach wunderschön, traumhaft. Da hat ihn Gottes Geist hingeführt, in den himmlischen Thronsaal. Und dort lässt er ihn einen Gottesdienst erleben, den, wenn ihr so wollt, die vollendete Gemeinde Jesu feiert. Und im Mittelpunkt dieses Gottesdienstes gibt es das Lamm und den Löwen. Und wir wissen, es ist eine Person. Und es gibt Gott, den Vater, auf dem Thron. Auf dem Thron. Und ich möchte das unterstreichen, das ist die erste gute Nachricht. Der Thron über dieser Welt ist nicht leer. Er ist besetzt. Und das Buch der Weltgeschichte, wie auch meiner persönlichen Lebensgeschichte, hält Gott, hält Jesus in der Hand. Ich komme nochmal auf dieses Buch zu sprechen. Vers 1. Und ich sah eine Schriftrolle in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Innen und außen beschrieben, mit 7 Siegen versiegelt, aber niemand im Himmel oder auf der Erde oder unter der Erde konnte diese Schriftrolle öffnen und lesen. Ich frage euch, was ist das jetzt eigentlich für ein mysteriöses, geheimnisvolles, unerklärliches Buch? Erich Schnepel schreibt in seiner Auslegung: Die Weltgeschichte im Ganzen ist für die Menschheit aller Jahrtausende ein großes Rätsel. Die gesamte Menschheit hungert nach Auflösung der Welträtsel. Ja, es liegt eine tiefe Trauer über der Menschheit, weil sie durch ihre eigene Geschichte keinen Durchblick hat. So ist es. Wir haben keinen Durchblick. Es ist quasi das Geschichtsbuch Gottes über seiner Welt, aber auch über dein und mein Leben. Und Johannes hält das letztlich nicht aus. Er beginnt zu weinen. Er sieht also das Buch, wenn ihr so wollt, den göttlichen Heilsplan. Er sieht vor sich die einmalige Chance, alle Rätsel der Welt zu lösen. Er sieht die Chance, alles in Ordnung zu bringen, was aus den Fugen geraten ist. Die Chance, alles heil zu machen, was beschädigt ist. Aber er sieht das Buch mit den 7 Siegeln. Es ist verschlossen. Das Buch, der Heilsplan Gottes bleibt zu, weil niemand da ist, der würdig ist, da hineinzugucken, diese Siegel zu brechen. Und so weint Johannes. Und es sind Tränen der Verzweiflung, Tränen des Schmerzes, Tränen, die das ganze Leid dieser Welt widerspiegeln. Kennen wir das nicht alle? Tränen? Traut ihr euch zu weinen? Ich, Blödmann, habe mir das mal 10 Jahre verboten. Weil ich dachte, ein Mann weint nicht. So was Blödes. Ich bin fast krank daran geworden. Weil ich eben so ganz anders bin. Wir brauchen das unbedingt, diesen Schmerz auch zu zeigen, auch zu fühlen. Erst letzten Sonntag haben wir in der Kirche der Toten gedacht. In der Martin-Luther-Kirche wurden 97 Namen vorgelesen. Alles Menschen, die dort in diesem Jahr beerdigt wurden. Die Lücke, die so ein Mensch hinterlässt, die ist groß und die kann niemand füllen. Tränen, Schmerz, Trauer, ja. Und dann diese 1000 Fragen. Warum? Diese sogenannte Theodizee-Frage. Warum lässt Gott das zu? Und wir können sie nicht beantworten. Theo Lehmann hat mal gesagt, es gibt 1000 Fragen an Gott und seine Existenz zu zweifeln. Und es gibt einen einzigen Grund, es nicht zu tun. Jesus Christus ist das Licht der Welt. Und dieser Jesus ist Gott. Und Gott, wie wir wissen aus der Offenbarung, wird abwischen. Alle Tränen. Was ist das für ein Trost für die, die wirklich ganz tief durch müssen von ihren Augen? Und der Tod wird dann nicht mehr sein, weil der auf dem Thron sagt, ich mache alles neu. Ich komme hier nochmal zu dem Text, wo es heißt, aber einer der Ältesten sagte zu mir, Vers 5, weine nicht, siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Erbe aus der Wurzel Davids hat gesiegt. Er ist würdig, die Schriftrolle zu öffnen und ihre Siegel zu brechen. Kennt ihr Helmut Thielicke? Helmut Thielicke war ein unglaublich begabter, wortgewandter Theologieprofessor in Hamburg. Er hat mal gesagt, und das möchte ich zitieren, sehr sprachgewaltig, er hat mal gesagt, und alle, die sich groß dünkten, die da auf- und abtraten und die uns kleine Leute im Parkett der Geschichte für Minuten in Atem hielten und in Zittern bringen konnten, alle diese konnten letzten Endes gar nichts tun, als diesen einen königlichen Augenblick Gottes herbeizuführen. Von diesem Finale wussten sie nichts, weil sie dem Wahn verfallen waren, selber das Weltdrama zu dirigieren, während sie doch nur als Statisten darin auftraten und einen Augenblick lang in pompöser Theatergarderobe über die Bühne schreiten durften, um auf der anderen Seite in den Kulissen zu verschwinden. Sehr sprachgewaltig und sehr klasse. So sieht's doch aus. Die Herren dieser Welt, sie meinen, sie seien die großen Macher. America first. Punkt, Punkt, Punkt. Hier ist der wahre König, ein Diener sondergleichen. Und deswegen der zweite Punkt, wieder mit einer Liedversstrophe von Hedwig von Redern. Du weißt den Weg ja doch, du weißt die Zeit, dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Ich finde es so stark, dass dann Vers 6 jemand kommt. Nee, nicht Vers 6, wo ist es? Vers 5, auch noch Vers 5. Und ich, also mitten im Weinen kommt die Wende. Da kommt jemand und sagt, hey, weine nicht. Guck mal dahin, jetzt Vers 6. Da ist das Lamm, das geschlachtet wurde. Und dann Vers 7, es trat vor und nahm die Schriftrolle aus der Hand, der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und wir sehen, es gibt doch einen. Einen gibt's, der ist würdig, zu lesen, das Buch zu nehmen, die Siegel zu brechen. Das heißt, Jesus weiß, warum, wieso und wozu das in deinem Leben passiert ist, was passiert ist. Und er weiß, warum und wieso und wozu das in dieser Weltgeschichte passiert. Was für ein getrostes Wissen. Er wird die Geschichte dieser verrückten Welt zu einem guten Ziel führen. Er wird's wohl machen. Es ist ein Wort aus Markus 7, Vers 37. Ich habe das heute Morgen noch mal so nachgelesen bei Bonhoeffer. Bonhoeffer hat das mal von Jesus so zitiert. Jesus kam in ein Dorf und machte alles wohl. Und das war schon auf der Erde damals so. Wie viel mehr wird's im Himmel erst sein? Und dieses Er wird's wohl machen hat Bonhoeffer so ausgelegt. Gerade die Tage, die uns schwer waren, die uns gequält und geängstigt haben, Tage, in denen uns eine Spur von Bitterkeit zurückgelassen haben, solche Tage gibt's auch bei uns, wollen wir heute nicht hinter uns lassen. Und bei dem heute meint er am Ende des Jahres. Er stand an Silvester. Er war im Gefängnis. Wir wollen sie nicht bitter hinter uns lassen, sondern wir wollen dankbar und mutig bekennen, er hat alles wohlgemacht. Und jetzt könnt ihr euch fragen, wie geht das? Bittere Tage, wohlgemacht? Bonhoeffer im Gefängnis sitzend sagt, nicht vergessen sollen wir, aber überwinden. Und das geschieht durch Dankbarkeit. Und das ist wieder ein Geheimnis. Noch zum Schluss, Bonhoeffer, nicht die ungelösten Fragen und Rätsel der Vergangenheit lösen und die quälende Grübelei in die verfallen, sondern auch das Unbegreifliche stehen lassen und friedlich in Gottes Hand zurücklegen. Das geschieht durch das, was wir am wenigsten haben, Demut. Er hat alles wohlgemacht. Das sehen wir heute noch nicht, aber das sehen wir, wenn wir diesen Text angucken. Da gibt's jemand, der wird durch Gericht hindurch, denn da geht ja das Gericht erst los mit den 7 Siegeln, er wird es wohlmachen. Unvorstellbar. Aber Jesus hat es versprochen. Die Zukunft der Welt, und das tröstet mich, liegt in der Hand des gekreuzigten und auferstandenen Jesus, der aus Bösem Gutes machen kann und will, besonders für den, der das zulässt. Durch sein Sterben und Auferstehen steht Jesus über alle Größen dieser Welt. Ja, in Jesus lösen sich einmal alle Fragen, alle Schrecken der Weltgeschichte. In ihm kommen wir so zur Ruhe, dass Jesus sagt, und wenn ich wiederkomme, werdet ihr mich nichts mehr fragen. Was für ein König des Advents, der da kommt. Der Lauf der Geschichte ist ihm in die Hand gelegt. Er ist, wir haben es jetzt mehrfach schon gehört und bedacht, unbegreiflicherweise 2 in einem. Der Löwe und das Lamm. Wie geht das? In dieser Welt nicht, aber bei Gott schon. Sein Blut hat Menschen für Gott freigekauft. Aus jedem Stamm, aus jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und dann Vers 10, bitte mal umblättern. Du hast sie für Gott zu einem Königreich, zu seinen Priestern gemacht und sie werden auf der Erde regieren. Sie werden regieren. Wir werden mit Jesus regieren. Der bekannte Theologe Karl Barth hat in seinem letzten Telefonat mit seinem Freund Worte gesagt, über die man heute noch redet. Sein Freund war Eduard von Toneisen. Und er hat gesagt, du Eduard, bloß nicht die Ohren hängen lassen, nie, denn, und jetzt kamen diese 3 berühmten Worte, es wird regiert. Nicht nur in Moskau und nicht in Washington oder in Peking, sondern es wird regiert. Und zwar hier auf Erden, aber ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regiment. Er hat den Überblick. Ihm entgeht nichts. Auch dann nicht, wenn wir gerade mal nichts verstehen. Die Geschichte Jesu lehrt uns ja, dass aus Niederlage, aus Tod, aus Bedrückung, aus Enge, aus Schmerz, aus Bruch in unserem Leben Jesus immer noch was machen kann, oder? Da erzählt mir ein Freund aus Schweinau, dass er am letzten Wochenende in einem Konzert war. Er hat gesagt, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich war schon in vielen Konzerten. Es war ein Konzert von Paddy Kelly. Schon mal gehört? Kelly Family kennen wahrscheinlich viele, aber der Paddy tritt da eigentlich nicht auf. Er tritt nur noch alleine auf. Paddy Kelly hatte seine Stimme verloren. Er konnte nicht mehr singen. Und er hat ja sein Leben lang in dieser Familie gesungen. Wir sind auch mit unserer Familie natürlich im Kelly-Konzert gewesen. Unsere Mädchen waren da ein bisschen verrückt in Essen. Paddy Kelly verlor seine Stimme. Und was machte er? Er ging ins Kloster. Er konnte 6 Jahre nicht singen. Und dann begann er zu singen wie noch nie. Mein Freund erzählte, du hättest das Konzert mal miterleben müssen. Das fing an, der lag auf dem Boden und wir wussten erst gar nicht, was ist denn jetzt los. Und später hat er gesagt, ich war Lazarus, der tot war. Gott hat mich wieder auferweckt. Er hat gesagt, stell dir mal vor, das war kein Konzert. Natürlich war es ein Konzert, das war eine Predigt. Das war so ergreifend, was er an persönlichen Dingen erzählt hat, wo Jesus ihn wieder heil gemacht hat. Das ist der Jesus, der aus Bruch schon heute heil machen kann. Und der wird erst recht heil machen. Und wie werden wir ihn dafür anbeten? Nein, das heißt nicht, dass jetzt schon alles so kommt, wie wir uns das wünschen. Das heißt auch nicht, dass wir künftig keine Sorgen oder heute Probleme mehr haben. Aber das heißt, dass das Enge und dass die Bedrückung und das Leid und das, was wir heute nicht verstehen, nicht das letzte Wort haben. An Jesus, dem Lamm, sehen wir, dass Gottes Macht weiterreicht, als wir uns das jemals vorstellen können. Voll Ehrfurcht erkennen wir, dass sich in der scheinbaren Schwachheit des Lammes die Löwenstärke Gottes verbirgt. Und das ist ein heiliger Gott, der sich hingibt, nicht andere, sich, und kämpft wie ein Löwe, nicht gegen, für uns in Jesus. Ihn, der gekämpft hat wie ein Löwe und doch geschlachtet wurde wie ein Lamm, ihn beten wir in diesen Adventstagen an. Und ich finde das wunderschön. Hier gibt's diesen Verweis, dass die Gebete in Vers 9, das steht nicht in Vers 9, also es ist von den Gebeten die Rede, die wie Weihrauch vor Gott aufsteigen. Ich wollte das nur mal so betonen, weil durch das Gebet dürfen wir Christen mitregieren. Mitregieren. Also, alles, was ich sagen will, ist, lasst uns Gott anbeten. Heute schon, mit Liedern, mit Gebeten, mit Kerzen, aber letztlich mit unserem Leben. Und lasst uns das eine schon heute freudig festhalten, was in Jesaja 8, Vers 27 steht. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das gilt dir, die du heute vielleicht im Dunkeln noch lebst, schon heute. Es wird nicht dunkel bleiben. Die Kerze brennt und der Herr kommt. Wir beten Jesus an, der das Lamm und der Löwe ist, der König, der schon heute in den Schwachen mächtig ist. Darum wollen wir das tun mit den Worten, die er uns gegeben hat.